Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich persönlich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Von klein auf die Geschichten gehört. Und mit 13 habe ich sehr bewusst die Entscheidung für Gott getroffen. Und ich sage sehr bewusst, weil ich habe vorher eigentlich schon gewusst, ich werde mit dem Gott in meinem Leben unterwegs sein. Aber mit 13 war ich in einem Camp. In einem Lager, ich möchte auch gerade kurz Werbung machen, wenn ihr etwas Gutes tun wollt für eure Kinder, schicken sie in so christliche Lager. Für mich ist das wirklich, das hat mein ganzes Leben geprägt. Weil ich habe dort sehr radikal entschieden, mein ganzes Leben sollte Gott gehören. Alles. Egal, was es kostet. Mit 13. Und ich bin dann heimgegangen und ich war so on fire gewesen, dass ich gebetet habe, Gott, ich will eine Berufung für mein Leben. Und zwar eine Berufung, die so richtig krass ist. So eine richtig grosse Berufung. Nicht so eine 0815, sondern so eine richtig gute Berufung für mein Leben. Und Gott hat das Gebet wie nicht erhört. Ich habe das gebetet und ich war doch bereit gewesen. Und Gott hat sich sehr viel Zeit gelassen, auf das Gebet zu antworten. Ich war schon sehr verzweifelt gewesen und so habe ich ein paar Monate später wieder auf den Knien gebetet in meinem Zimmer. Gott, ich will so eine Berufung, wie die Maria sie hat. So eine Berufung wie die Mutter von Jesus. So richtig außergewöhnlich krass. Und ob ihr es glaubt oder nicht, am nächsten Tag hat Gott mein Gebet erhört. Ich habe ein Telefon bekommen von unserer KIGO-Hauptleitung und sie hat gesagt, Nelia, willst du in unserem Krippenspiel Maria sein? Und ich gebe zu, es ist nicht die Gebetserhörung, die ich erwartet habe. Aber ich habe in dem Moment gelernt, erstens, Gott hat Humor. Weil mir war auch mega bewusst. Also ich habe am Abend gebeten, gib mir eine Berufung mit Maria und am nächsten Tag komme ich ins Telefon über, sei doch unsere Maria. Zweitens, es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich meine Schulkolleginnen in die Kirche einladen konnte. Weil ich tatsächlich ein Solo singen musste. Ich kann nicht singen. Und das hat alle interessiert. Sie haben viel gelacht, aber sie sind in die Kirche gekommen. Also meine Kolleginnen, die sonst nichts mit der Kirche zu tun haben, sind in die Kirche hineingesessen. Und drittens, und ihr denkt, das ist jetzt vielleicht lächerlich, aber drittens, für mich ist es wirklich essentiell gewesen, weil für mich hat es geheissen, Gott hat mein Gebet gehört. Also es ist nicht so, dass die letzten 10 Monate Gebet für nichts waren, sondern er hört, wenn ich bete. Vielleicht ist seine Antwort nicht das, was ich erwarte, aber er hört auf das. Inzwischen habe ich eine andere Ansicht, was die Berufung angeht. Ich sehe das Ganze etwas anders. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen schwierig, weil wir hören ja in der Kirche, im KIGO, je nachdem, mit was man aufgewachsen ist, hört man ja die biblischen Geschichten. Man hört da vom König David und von Mose und eben von der Maria und denkt, oh, ich will so eine spektakuläre Berufung. Und ich glaube, die meisten von uns haben wahrscheinlich nicht ganz so eine spektakuläre Berufung wie die Helden in der Bibel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich einmal glaube es nicht. Ich glaube aber, dass unsere Berufung, die wir haben, nicht weniger gewichtig ist. Dass die Berufung, die wir in unserem Leben haben, nicht weniger Wert hat. Vielleicht nicht so spektakulär, aber ganz sicher nicht weniger gewichtig. Und ich glaube, manchmal vergessen wir, wie fest das uns Gott berufen hat oder zu was für einem krassen Plan uns Gott berufen hat. Ich möchte lesen aus dem 1. Mose 1, Vers 26. Und zwar steht dort, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Hey, das ist eine krasse Berufung. Gott hat uns nicht als Sklaven oder als Diener erschaffen von ihm. Wir sind nicht einfach seine Untertanen. Er möchte jetzt König sein und sich irgendwelche Spielfiguren erschaffen, die da sind, sondern er hat uns erschaffen als sein Ebenbild, um gemeinsam mit ihm zusammen über Himmel und Erde zu herrschen. Das ist ein crazy Gedanke. Und ich glaube, das zeigt auf, dass Gott uns eben mehr als einfach als Diener sieht, sondern als Teil von einem Team, als Teil von einer Partnerschaft. Aber wir wissen auch, dass nachdem er die Berufung ausgesprochen hat, der Sündenfall kommt. Und die Berufung, die Partnerschaft irgendwie einen Bruch erfährt. Was danach folgt, ist, dass Gott einen Bund schließt mit dem Noah. Nachher mit dem Abraham, später mit dem Volk Israel und mit dem König David. Jedes Mal ist sein Herzensanliegen, das wieder aufzurichten, die Partnerschaft, das Teamwork zwischen ihm als Gott und uns Menschen wieder aufzurichten. Aber eine Partnerschaft ist immer etwas, das zwei Teile braucht. Zwei Partner, die drin sind, die auf das gleiche Ziel hin arbeiten. Und ich glaube, Gottes grosses Problem ist, dass nebst ihm der zweite Partner Menschen sind. Und jedes Mal sind es die Menschen, die dafür sorgen, dass die Partnerschaft wieder zerbricht, dass der Bund wieder zerbricht. Und erst, wo Gott Jesus schickt, wo er seinen Sohn, wo Gott selber ist, schickt, wird die Partnerschaft zwischen Gott und uns Menschen endgültig wieder hergestellt und endgültig wieder repariert, dass wir in dieser Partnerschaft sein können. Und wenn wir uns jetzt das überlegen, hey, Gott hat uns nicht nur geschaffen, er ist nicht nur unser Vater, er ist nicht nur Hirt, er ist nicht nur Lehrer, sondern er ist auch unser Partner. Und ich möchte nicht abstreiten, Gott ist so viel höher als wir. Gott ist heilig und er ist gerecht und er ist nicht vergleichbar mit uns Menschen. Hey, auf jeden Fall. Aber wie viel gewichtiger ist denn noch die Berufung, dass er uns als Partner auf Augenhöhe möchte begegnen und mit uns im Team Gutes auf dieser Welt möchte voranbringen? Ich glaube, das ist Nachfolge. Ich glaube, wenn wir in die Partnerschaft hineingehen, das ist Nachfolge. Wenn Jesus sagt, hey, folget mir nachher, dann ruft er uns wieder zurück in die Partnerschaft hinein, wieder zurück in das Teamwork mit Gott zum Gut zu bringen. Und eben, ich habe gesagt, der eine Teil von dem Team aus dieser Partnerschaft ist Gott, der unendlich ewig treue Gott. Und der andere Teil sind wir. Und anhand von zwei Geschichten aus der Bibel möchte ich euch ein bisschen näher bringen, wie die Partnerschaft von dem doppelten Ja von uns gegenüber Gott abhängig ist. Die erste Geschichte ist Maria. Ihr seht, sie hat mich früher fasziniert. Ihre Geschichte hat mich bis heute lässt sie mich nicht los. Ich glaube, man könnte mit gutem Gewissen sagen, es ist wahrscheinlich eine von der bedeutendsten Frauen in der Menschheitsgeschichte, wenn nicht sogar vielleicht die bedeutendste Frau in der Menschheitsgeschichte. Und das ist auch logisch. Sie ist die Mutter von unserem, vom langersehnten Retter, von dem, wo Frieden schafft zwischen uns und Gott. Und gleichzeitig jetzt am Leben von der Maria selber beeindruckt mich weniger das, was nachher kommt, wo Jesus geboren ist, sondern am Leben von der Maria beeindruckt mich das, was vorher kommt. Und zwar ist es so, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, so als Anfang, Einstieg von der Weihnachtsgeschichte. Die Maria als eine junge Frau, wahrscheinlich noch Teenagerin, und ihr erscheint ein Engel. Und der Engel sagt, du wirst einen Sohn bekommen, du wirst schwanger werden, und der Sohn wird Sohn vom Höchsten genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und wird dich schwanger machen mit dem heiligen Sohn Gottes. Und der Engel könnte an dieser Stelle aufhören. Die wichtigen Infos sind gesagt, hey, du wirst schwanger werden, ist Jesus, ist unser Retter, und. Aber der Engel macht weiter. Der Engel erzählt noch mehr. Und zwar erzählt der Engel, hey, deine Verwandte Elisabeth, sie ist übrigens auch schwanger, im sechsten Monat. Und von ihr hat es ja geheißen, sie sei unfruchtbar. Und für dich denkst du vielleicht so ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein Detail, hat man einfach so aufgeschrieben, oder halt noch eine Side-Info. Für mich ist es aber ein Zeichen dafür, wie liebevoll Gott mit uns umgeht. Es war sein Herz, dass er die Maria für sich gewinnt, für seinen Plan gewinnt. Weil versetzt euch jetzt mal in die Rolle der Maria. Die Maria ist dort und das ist schon ein heftiger Einschnitt in ihres Leben, wo sie als relativ junge Frau da erfährt. Und allein, dass sie hört, dass ihre Verwandte Maria ebenfalls schwanger ist, obwohl sie eine nicht könnte schwanger werden, ist das für Maria ja eine mega Erleichterung, dass da jemand da ist, wo, wenn auch nicht gleich, aber gleich irgendwie etwas Ähnliches erlebt. Und in ihr stärkt doch das Vertrauen, wenn sie weiss, hey, das ist mindestens jemand, der mir wahrscheinlich glaubt und wo mich ernst nimmt in dem, wo ich jetzt gerade drinnen stecke. Und zweitens ist es für Maria ja auch die Bestätigung, dass das, was der Engel sagt, tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Dass er da nicht irgendetwas einfach erfunden hat, wo nicht stimmt. Und wir lesen dann auch später in der Geschichte, dass das erste, nachdem der Engel gegangen ist, ist Maria aufgebrochen zu der Elisabeth und ist 3 Monate dort geblieben. Also es scheint wirklich für Maria ein grosser Grund gewesen sein, oder ein guter Grund gewesen sein, um dem Engel zu glauben und zu sagen, ja, das stimmt wohl, was der sagt. Aber zurück zu der Maria, wie sie reagiert hat auf den Engel dann direkt. Und ich glaube, das ist der Schlüsselmoment von dieser ganzen Geschichte und das ist für mich der Schlüsselmoment, wieso mich die Maria so fasziniert. Und zwar sagt sie dort in Lukas 1, Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria sagt, hey, ja, ich bin da, Jesus, ich bin da, Gott. Ich bin ready für deinen Plan in meinem Leben. Und an meinem Leben soll das geschehen, was du sagst. Das passieren, was du sagst. Ich weiss nicht, oder wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn Maria nicht ein Ja dazu gegeben hätte. Wenn Maria gesagt hätte, hey, nein, ich glaube, die Aufgabe ist zu gross für mich. Das wissen wir nicht. Aber ich persönlich, ehrlich gesagt, spekuliere darauf, dass Gott nicht einfach es trotzdem gemacht hätte. Dass Maria nicht einfach trotzdem schwanger geworden wäre und trotzdem Jesus auf die Welt gebracht hätte. Wahrscheinlich hätte er sie noch ein bisschen versucht zu überreden oder hätte ihn einmal mit ihr irgendwie ein Gespräch gesucht, mit einem Engel. Aber ich glaube, dass unser Gott uns nicht als Spielfiguren sieht. Ich glaube, unser Gott sieht uns nicht als irgendwelche Roboter, die er steuert und einfach seinen Willen aufzwängt. Ich glaube vielmehr, dass wir einen Gott haben, der sich sehnt danach, dass wir aus eigenen Stücken ein Ja für ihn haben. Dass wir aus eigenen Stücken sagen, hey, das ist mein Leben, du darfst es haben, es gehört ganz dir. Und das kann im Fall mega viel kosten. Das kann dich deine Träume kosten, deine Visionen, deine Vorstellungen, die du fürs Leben gehabt hast. Das kann unglaublich hart sein. Aber was du daraus gewünschst, ist das Grösste überhaupt. Nämlich, dass du wieder in die Partnerschaft mit Gott hineinkommst. Dass du wieder in die Beziehung mit Gott hineinkommst. Und ich glaube auch, dass es so oft damit zu tun hat, dass wir uns entscheiden und dass wir uns selber immer wieder daran erinnern, hey, ich habe mal die Entscheidung für Gott getroffen und gesagt, ja, du darfst über mein Leben bestimmen. Und auch, dass wir im Endeffekt, wenn uns Schlimmes passiert, wenn wir Herausforderungen erfahren, sagen, und ich lebe im Frieden mit dem. Ich bin im Frieden mit meiner Geschichte. Ich bin im Frieden mit dem, was Gott vielleicht auch in meinem Leben zugelassen hat, was in meinem Leben geschehen ist. Ich glaube eben auch, dass es aber noch ein zweites Jahr braucht. Das erste Jahr ist, hey, ich gebe mein Leben an, Gott, du kannst mit meinem Leben machen, was du für richtig haltest. Das zweite Jahr finde ich noch viel wichtiger, also massiv wichtiger. Und ich komme wieder auf eine Geschichte zurück. Ich hoffe, ihr habt sie inzwischen alle mal selber gelesen, sonst sind das die Aufzüge für die nächste Woche. Und zwar ist das die Geschichte, die auch unser Jahresthema davon kommt. Die Geschichte von dem Dialog zwischen Jesus und dem Petrus. Jesus ist auferstanden und trifft den Petrus. Der Petrus hat gerade vorher 3-mal Jesus verleugnet, obwohl er ja so voll on fire für Gott war. Und dann kommt Jesus zum Petrus und er fragt ihn 3-mal, Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und der Petrus antwortet 3-mal, ja, logisch, du weißt es doch. Ich glaube, man könnte tatsächlich eine ganze Predigtserie nur über diese Geschichte machen. Weil es steckt so viel in dieser Geschichte, so viel Liebe, so viel So viel von Gottes Wesen finde ich in dieser Geschichte. Wenn wir die Geschichte genauer anschauen, ich möchte jetzt nur ein paar Aspekte anschauen, ein paar wenige, keine Angst, wir müssen nicht den ganzen Tag da sitzen. Ein paar Aspekte. Und zwar, ich finde es so spannend, wenn wir die Geschichte lesen, der Erzähler erzählt immer von Petrus oder von Simon Petrus. In dieser ganzen Story sagt immer der Erzähler, der Simon Petrus, der Petrus hat geantwortet. Und Petrus ist ja eigentlich nicht sein Geburtsname, sondern Petrus ist der Name, den der Petrus eben bekommen hat von Jesus aufgrund von seiner Berufung. Petrus heisst der Fels und er ist berufen dazu, dass die Gemeinde von Jesus auf ihm gebaut wird, sozusagen. Das ist seine Berufung. Und so wird er auch angesprochen vom Erzähler. Und wie wird er angesprochen von Jesus? Er wird dreimal als Simon angesprochen. Und ihr wisst, wenn es in der Bibel so explizit steht, dann ist das auch nicht ein Zufall. Und ich glaube, Jesus spricht ihn ganz bewusst mit Simon an. Eigentlich noch spannend, ich meine, er hat ihm ja den Namen Petrus gegeben. Und jetzt geht er wieder zurück zu seinem Geburtsnamen Simon. Also was soll das? Noch ironischer ist, dass Simon bedeutet, Gott hat gehört. Jetzt, ich glaube, der Petrus oder Simon Petrus hat sich nicht gefühlt, als ob Gott ihn jetzt gehört hat, als ob Jesus ihn jetzt gehört hat. Weil Jesus fragt ja schließlich dreimal nachher etwas, wo der Petrus denkt, das wüsste er ja schon. Also schon das ist doch irgendwie, hä? Also wieso spricht Gott oder wieso spricht Jesus den Petrus als Simon an? Und ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, Gott hat gehört. Ich glaube, das war eine Aussage schon. Ich glaube, dass der Petrus dreimal hat müssen sagen, ich habe dich lieb. Ist nicht, dass Jesus das unbedingt dreimal hat wollen hören. Es ist nicht darum gegangen, dass er es vorher nicht gehört hat oder nicht verstanden hat oder so. Ich glaube, der Petrus hat es für sich selber müssen sagen. Dass er sich selber daran erinnert, dass sein Herz, dass seine Liebe dem Jesus gehört. Der zweite Grund, wo ich sehe, wieso Jesus den Simon als Simon anspricht. Die erste Begegnung zwischen den beiden war ebenfalls am Wasser. Und ich glaube, Gott führt den Simon wie zurück an diese Begegnung. Und bei dieser Begegnung ist der Simon voller Begeisterung. Er ist so, hey, ich gebe mein ganzes Leben hin. Hey, alles, was ich habe, das kannst du haben. Ich folge dir nachher, mein Chef, mein Beruf, alles lasse ich zurück. Und er ist so voll on fire für Gott. Und ich glaube, Jesus führt ihn zum einen zurück zu dieser Begeisterung, zu dieser ersten Liebe, zu diesem Verliebtheitsgefühl. Er führt ihn zurück und ich glaube, aber er geht noch weiter und sagt, schau, das ist super. Du hast dort wie dein ganzes Leben mir angegeben. Und das braucht es. Aber das führt wie nicht zum Ziel. Ich meine, das hat damit geändert, dass er Jesus verleugnet hat. Und er führt ihn zurück in die Begegnung und sagt, hey, du hast dein Leben ja, mit deinem Leben ja gesagt. Du hast gesagt, ja, ich darf über dein Leben bestimmen. Und jetzt sind wir wieder da und sind eigentlich wieder ganz am Anfang. Und jetzt möchte ich auch hören, dass ich dein Herz habe. Hast du ein Ja, Herr, ich habe dich von Herzen lieb. Das erste Ja mit dem Leben hat geendet damit, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Das zweite Ja, hey, du hast meine Liebe, hat damit geendet, dass er für Jesus in den Tod gegangen ist. Und ich glaube, das ist massiv etwas anderes. Ich glaube, das ist das, was der Kern ist, vom ganzen Gott nachzufolgen. Die Berufung, die Petrus hat, die wird bestätigt. Aber erst nachdem er gesagt hat, hey, ja, ich folge, ja, ich habe die von Herzen gern. Das dritte Mal sagt er Johannes 21, Vers 17. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges für unsere Berufung. Ich glaube, wir denken oft, dass es davon abhängt, wie viele Leute wir zum Glauben bringen, wie viele Leute wir für Gott gewinnen, wie viele Leute wir in die Kirche bringen, wie viel wir für Gott leisten. Sind wir denn gute Christen? Sind wir denn gute Menschen? Und Gott sagt, diese Berufung ist die zweite Priorität. Die erste Priorität ist dein Herz. Und ich bin mir sicher, und ich habe das selber lernen. Ich habe gesagt, mit 13 hatte ich die Entscheidung, hey Gott, du darfst mein ganzes Leben haben. Bis heute ist es für mich ein aktiv mich entscheiden, Gott, du darfst auch mein Herz haben. Ich glaube, das ist so viel essentieller. Weil das erste Herz, das Gott durch dich möchte gewinnen, das Gott durch dich möchte erobern, ist dein eigenes Herz. Das allererste, seine alleroberste Priorität. Und das ist das Fundament von allem, von jeglicher Berufung. Wir können in unserem Leben können wir so wenig selber beeinflussen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon selber erlebt hast. Wir haben recht wenig unter Kontrolle. Wir können ein bisschen etwas machen, wir können Entscheidungen treffen, wir können Ausbildung machen etc. Aber schlussendlich sind es immer unsere Umstände, die bestimmen, wie unser Leben schlussendlich wirklich aussieht oder welche Richtung dann der plötzlich gleich einnimmt. Aber ich glaube, etwas, was wir sehr bewusst selber machen können, ist unser Herz Gott angeben und unsere Liebe ihm angeben. Und mit allem uns dafür einzusetzen, dass wir mehr und mehr wachsen in dieser Sehnsucht und Liebe zu Gott. Ja, als ich sehr jung war, habe ich schon angefangen, Kind zu hüten. Ich habe das sehr viel gemacht, sehr oft. Im Nachhinein denke ich sehr oft, mutige Eltern, die mir als 12-jähriges Mädchen ihre Babys und Kinder anvertrauen. Aber ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt. Und ich habe das über Jahre gemacht. Und so war es dann natürlich auch, gewesen, dass die Kinder teilweise gekommen sind. Hey, ich habe da etwas gebastelt. Ich habe da eine Zeichnung gemacht. Ich habe da das gegeben und dieses. Oder wenn wir zu vier gegessen haben, wir hatten eine Familie, dort hat es dann immer mal so bei besonderen Anlässen ein bisschen Schokolade oder etwas Süßes gegeben. Wenn dann das Kind sein Süßes mit mir geteilt hat, das war mega cool. Da hatte ich mega Freude gehabt. Aber es gibt etwas, wo jedes Mal, also wo ich wirklich jedes Mal fast Tränen in den Augen hatte. Ich weiss, beim ersten Mal hatte ich Tränen in den Augen und mich jedes Mal bis heute noch so berührt. Und das ist, wenn ich mit Kind unterwegs bin, wenn ich sie hüte, wenn ich mit ihnen in so eine neue Beziehung hineinkomme, da bin, und sie vielleicht am Anfang mega skeptisch sind, am Anfang brüllen, wenn die Mami weggeht, am Anfang nicht gerne da bleiben, und ich aber in die Beziehung kann investieren und es irgendwann den Punkt gibt, wenn das Kind traurig ist, wenn das Kind müde ist, wenn das Kind umgekehrt ist, verletzt ist, es zu mir ankommt, ich darf den Arm nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn das Kind dann voller Vertrauen seinen Kopf auf meine Brust legt. Hey, das gibt mir alles. Wenn ich mit Kind unterwegs bin und das passiert. Weil ich weiss, hey, sie tun jetzt da nicht für mich leisten oder so, aber ich habe ihr Herz gewonnen. Ich habe gewonnen, dass sie Vertrauen in mich haben. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht von Gott. Dass er sagt, hey, ich brauche nicht, dass du leistest für mich. Ich brauche nicht in erster Linie, dass du der grosse Missionar und Prediger bist. Nicht, dass das schlecht ist, aber in erster Linie ist es meine Sehnsucht, dass du es von Herzen ja für mich hast. Hey, und ich glaube, Gott hat so die Passion dafür, noch so viel mehr Gutes durch mich und durch dich in die Welt hineinzubringen und vorzubringen aus dieser Welt. Aber er braucht dein Ja. Er braucht dein Ja, Herr, du kannst mein Leben haben. Und er braucht aber vor allem dein Ja, Herr, mein Herz gehört dir. Ich habe dich lieb. Das ist seine Sehnsucht. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass du uns auf Augenhöhe begegnest. Ich möchte dir danken, dass du so ein grosser und heiliger Gott bist und doch uns berufen hast, uns berufen hast, Gutes in die Welt hineinzubringen. Herr, ich möchte dir danken für die Möglichkeit, für die riesige Aufgabe, aber auch für die riesige Segen. Und du sagst, hey, Alles, was mir wichtig ist dein Herz zu gewinnen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mehr und mehr dürfen leben, mehr und mehr dürfen, ja, unser Herz dir angeben, unsere Liebe dir angeben, unser Leben dir angeben. Amen.